meine Stimme macht nur ein bisschen Mühe, wie gesagt, von die Medikamente einfach waren die Schleimhäute angegriffen. Und ich habe heute Morgen wenig mitsingen können, aber ich konnte zuhören, wie ihr gesungen habt. Und es hat mir so unendlich gut getan. Und ich habe richtig Gänsehaut bekommen. An den Beinen habe ich Gänsehaut bekommen. Und ich habe so gedacht, wie viel mehr Freude hat der Vater über unseren Lobpreis. Wie viel mehr ist es, wo der Vater mit unserem Lobpreis hochgehoben wurde. Wie viel mehr bekommt er Ehre. Ich habe mich so gefreut über euch und über euren Lobpreis, wie ihr den Vater geehrt habt, wie ihr ihn geheiligt habt. Und es hat mich so berührt. Wie gesagt, deswegen, ich freue mich. Und dann ist auch gut, wenn ich nicht mitsingen kann. Ich muss meine Stimme ein bisschen schonen. Aber es hat mich, wie gesagt, sehr, sehr berührt. Und ich bin sehr dankbar und deswegen auch schon sehr erbaut heute Morgen. Mein Thema steht da. Mein Thema ist seit einigen Wochen der Heilige Geist. Und wir sind eine Pfingstgemeinde. Und ich liebe den Heiligen Geist und ich freue mich, über dieses Thema zu predigen. Und ich freue mich, wie ich selber darüber auch erbaut wurde. Ich habe die letzten Male darüber schon gepredigt und ein paar Gedanken nochmal dazu. Als ich über die Früchte des Heiligen Geistes gepredigt habe, war die ganz große Frage, was kann Gott in uns tun und dann auch durch uns. Wir sehen so oft nur äußere Dinge und unser Augenmerk ist immer auf äußere Dinge, die verändert werden müssen. Unsere Probleme, die wir haben, hilf, hilf, hilf. Aber wenn wir an den Geist Gottes denken, er wirkt in uns. Und er bringt Früchte hervor durch uns. Und deswegen ist es so entscheidend, was kann er in mir tun? Viel wichtiger wie alle äußeren Dinge. Wenn wir das verstanden haben, haben wir eine gute Wahrheit. Letztes Mal habe ich darüber gepredigt, wir bitten um den Heiligen Geist. Und dieses Gebet der Apostel, die auch nochmal um diese Freimütigkeit gebetet haben, ihnen war es wichtiger, dass sie Freimütigkeit hatten, wie dass sie ins Gefängnis kamen. Da hatten sie Angst, vielleicht etwas zu verlieren. Sie kannten den Heiligen Geist. Sie kannten es, freimütig zu sein im Heiligen Geist. Sie hatten die Erfahrung gemacht, nachdem oder vor Pfingsten, als Jesus gekreuzigt wurde, auch auferstanden war und obwohl er ihnen dann auch begegnet war, hatten sie sich eingesperrt, hatten sie Angst. Sie hatten einfach Angst vor Verfolgung. Aber der Geist Gottes ist gekommen und hat ihnen mega Freimütigkeit gegeben. Und als sie bedroht wurden, sie wollten diese Freimütigkeit nicht verlieren. Es war ihnen wichtiger wie alles andere. Und sie haben darum gebetet, gib uns Freimütigkeit oder bewahrt diese Freimütigkeit in uns. Und der Geist Gottes ist gekommen, mächtig gekommen und hat sie erfüllt und hat ihnen diese Freimütigkeit gegeben. Und sie haben Gedanken weitergegeben, auch letztendlich, der Geist Gottes bringt diese Freimütigkeit hervor. Er bringt auch Liebe hervor. Und er bringt Freude hervor und er bringt Frieden hervor und Geduld und was auch immer. Er bringt es hervor. Und wenn wir beten, dann müssen wir uns entscheiden. Wir müssen entscheiden, so wie die Apostel sich für Freimütigkeit entschieden haben. Und Gott hat ihn gegeben. Wir müssen uns entscheiden für Liebe. Das sind so viele andere Gefühle. Das sind so viele andere Dinge, die vielleicht Einfluss nehmen. Da ist vielleicht Furcht oder menschliche Überlegungen. Das sind so viele andere Dinge. Ja, das sind vielleicht verletzte Gefühle oder sind Sorgen und Dinge da. Und wir müssen uns konkret entscheiden für Freimütigkeit, für Liebe, für Freude, für Frieden. Und dann können wir, Herr, gib, ich entscheide mich für dein Weg oder für das, was du in mir tun kannst. Und so können wir empfangen und ich habe es gesagt, wir haben Garantie. Nicht vielleicht, eventuell kriegen wir etwas. Darauf hat Jesus ein Versprechen gegeben, Garantie. Er wird euch den Heiligen Geist geben und nichts Schlechtes. Jeder, der bittet, empfängt. Das ist eine mega, mega Herausforderung für uns. Das macht unser Leben sehr spannend. Und ist, wie gesagt, eine starke Herausforderung zu sagen, wir wollen Kurs halten. Wir wollen mit dem Heiligen Geist gehen und mit dem Heiligen Geist fließen. Wir wollen uns an ihn halten und nicht irgendwo von äußeren Umständen, von eigenen Gefühlen oder was auch immer, irgendwo auf eine menschliche Ebene ziehen lassen. Wir wollen mit dem Geist Gottes fließen. Und ich habe es gesagt, der Heilige Geist, letztes Mal, wer ihn kennt, der will nichts anderes mehr. Und wollen wir mit dem Heiligen Geist leben und fließen, ist es vergeigte Zeit letztendlich. Vergeigte Zeit. So, einfach ein paar Gedanken zu den letzten Mal noch zum Heiligen Geist. Was er in uns wirkt, wie wir bitten können. Heute habe ich das Thema, der Geist Gottes bittet für uns. Ist ja gut, oder? Und es stand mir irgendwie so ein Bild vor Augen, einfach auch zu der Beziehung Gottes überhaupt. Wenn wir beten oder wenn wir zu Gott kommen, wir kommen zum Vater im Namen Jesu. Anders geht es nicht. Und der Heilige Geist bittet für uns. Ist es richtig? Also letztendlich, wenn wir richtig kommen, wir sind mittendrin in der Aktivität des dreieinigen Gottes. Mittendrin. Muss sich mal vorstellen, oder? Wir sind da mittendrin. In der Aktivität des dreieinigen Gottes. Hast du das schon mal so gesehen oder empfunden? Du bist da mittendrin. Gott ist aktiv, der Vater ist aktiv, der Sohn ist aktiv, der Heilige Geist ist aktiv und wir sind mittendrin. Finde ich Hammer. Finde ich echt Hammer. Deswegen, wie gesagt, was spielt der Heilige Geist in diesen Dings für eine Rolle in dieser Beziehung? Ich bete oft dafür und ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und wir, Geschwister, müssen ein paar Dinge vielleicht verstehen. Ich habe, ja, wie gesagt, meine Familie und wir reden auch manchmal, nicht so oft, aber ich habe meinen Bruder mal gehört, wo er geredet hat, weißt du, wo wir Kinder waren, wir bräuchten immer was von unseren Eltern. Und unsere Eltern waren sehr, sehr sparsam. Nicht nur mit uns, sondern auch mit sich selber. Irgendwann kam uns das zugute. Mein Vater hatte ein Ziel, alle seine Kinder sollen ein Haus bauen. Er war sehr, sehr sparsam. Das hat er erreicht. 5 Kinder hatten wir, oder sind wir, oder hat er. Wir sind 5 Geschwister. Und sie waren sehr sparsam. Und dann hat mein Bruder sich noch beschwert, so über die damalige Zeit. Und dann musste man immer wieder betteln, damit man Geld bekam, damit man sich überhaupt Patronen für die Schule, Tintenpatronen für die Schule kaufen kann. Und dann, wenn ich endlich mal das Geld bekommen habe, dann habe ich vorher schon 2, 3 ausleihen müssen. Und dann hatte ich ein Geld und konnte wieder ein Päckchen Patronen kaufen und dann musste ich schon wieder die Hälfte geben und hatte schon wieder fast nichts mehr. So hat er es empfunden, die Beziehung zu unserem Vater, und es war für ihn ja nicht schön, ärgerlich war es für ihn. Und ich habe dann an mich so gedacht, wie es meint bei mir war, ich bin nicht besonders gut in Deutsch. Und dann habe ich immer Schulnoten oder Zeugnisse oder einfach Aufsätze oder was auch immer, Diktate. Und ich musste sie, muss man ja unterschreiben lassen, oder? Muss man unterschreiben lassen. Ist nicht so schön gewesen, aber irgendwo, du hast denn so das Empfinden, oder ich habe damals als Kind das Empfinden gehabt, wenn wieder eine Deutschnote kam und sie musste unterschrieben werden, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt, meine Eltern um irgendetwas zu bitten. Oder? Das war so meine tiefste innere Empfindung. Schlechtes Timing. Jetzt zu den Eltern kommen und sagen, ich brauche was oder ich wünsche was. Ich habe mir noch nicht einmal oft großartige Dinge gewünscht, aber egal was ich gewünscht habe, dachte einfach so, schlechter Zeitpunkt. Deine Eltern haben sich gerade geärgert, du hast wieder irgendwas vermasselt. Es musste nicht immer eine Schulnote sein, aber das Empfinden, schlechte Zeit, jetzt etwas bei den Eltern zu bitten. Vielleicht warten, bis ein bisschen Gras drüber gewachsen ist oder bis eine bessere Schulnote kommt oder was auch immer. Dann hast du bessere Chancen, beim Vater etwas zu erreichen oder bei den Eltern. So war mein Empfinden damals. Ich habe mich daran erinnert, wie mein Bruder sich beschwert hat oder einfach geklagt hat, dass es damals so war. Jetzt gehen wir zum himmlischen Vater mit unseren Bitten. Aber wir kommen nicht mit unseren eigenen Noten und mit unserer eigenen Leistung. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir kommen nicht mit unserer eigenen Leistung zum Vater, sondern mit den Schulnoten Jesu letztendlich. Wir kommen im Namen Jesu zum Vater. Wir kommen mit dem, was Jesus geleistet hat, zum Vater. Es ist ein mega Unterschied. Wir kommen, wie gesagt, mit dem, was Jesus vollbracht hat, zum Vater. Was er für uns vollbracht hat, zum Vater. Wir kommen letztendlich in der Gnade, die Jesus uns zuteil werden lassen hat, zum Vater. Mit seinem Vollbrachten, mit seiner Schulnote, mit dem, was er für uns geleistet hat. So kommen wir zum Vater. Das sind bessere Aussichten, wie mit der eigenen Leistung, mit den eigenen Noten, mit dem eigenen, was wir getan haben. Wir kommen in seinem Namen und letztendlich ein Stück weit ist es, als ob Jesus selber kommt zum Vater. Wir kommen nicht mit unserer eigenen Leistung. Wir kommen in der Gnade Jesus, wir kommen sogar in der Herrlichkeit Jesu zum Vater. Das ist sehr, sehr wichtig und echt ein Fundament unseres Glaubens, entscheidend für unsere Beziehung zum Vater, dass wir so zu ihm kommen. In der Herrlichkeit Jesu. Wir kommen zu ihm in seiner Gerechtigkeit, in seiner Vergebung, in seiner Herrlichkeit kommen wir zum Vater. Anders können wir auch gar nicht kommen. Ich möchte dazu ein Wort lesen. Eine Brille habe ich da irgendwo. Ja, eine ganz rassige, gut, okay. Das Wort des Heiligen Geistes in dieser Beziehung ist mir wichtig. Aber ich lese noch einen Vers vorher. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Es ist vor allem die Gnade Jesus, ja. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Und dann Vers 14, so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Aber so der Auftrag und das Wesen des Heiligen Geistes ist eines, er macht die Herrlichkeit Jesu groß. In der Apostelgeschichte lesen wir das, als die Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und sie haben Zungen geredet und jeder von den Anwesenden, es waren aus vielen Völkern, aus vielen Ländern, waren Leute da und jeder hat sie in seiner Sprache gehört. Und was er gehört hat, war die großen Taten Gottes zu loben. Das haben sie gehört. Jeder hat gehört, die Apostel loben die großen Taten Gottes. Der Heilige Geist, wo er Raum hat in unserem Leben, wird die Herrlichkeit Gottes groß machen. Wo der Heilige Geist in mir Raum hat, da ist die Herrlichkeit Gottes groß in mir. Wo er viel Raum hat. Wo mein eigenes Sein und meine eigenen Problematiken und Umstände groß sind und nicht die Herrlichkeit Gottes, da ist der Heilige Geist letztendlich auf dem Abstellgleis, oder? Er ist nicht im Regiment, er ist auf dem Abstellgleis, wo unser Leben oder unser Herz voller Problematiken ist und voller Selbstbezogenheit und sich immer um unser Selbst oder um unser eigenes Tun dreht, da ist der Heilige Geist auf dem Abstellgleis. Wo der Heilige Geist regiert und wirkt und Raum hat, da ist die Herrlichkeit Gottes groß. Das tut er. Das tut er. Die Herrlichkeit Gottes groß machen. Oder die Gnade, Herrlichkeit Gottes ist vor allem das Wirken Gottes. Und das Wirken Gottes ist vor allem, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Dass er uns seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit gibt, dass er in uns wohnt. Eine Aufgabe des Heiligen, wie gesagt, wo er keinen Raum hat, dreht sich alles um uns und unsere Problematiken und was wir und können und tun. Das ist so das Erste. Der Heilige Geist zeigt uns die Herrlichkeit Jesu. Er zeigt uns letztendlich, wie groß Gott ist und er zeigt uns die ganze Gnade, die wir durch das Wirken Jesu erlangt haben. Und es gibt irgendwo auch einen Maßstab, wo wir sehen können oder merken können, wo ist diese, hat es wirklich Raum in mir. Das heißt, wenn durch Jesus die Gnade Gottes gekommen ist und der Heilige Geist es groß macht, dann habe ich mit mir Gnade und mit allen anderen auch. Oder? Wenn diese Gnade groß ist, wenn sie Realität geworden ist durch den Heiligen Geist in mir, dann habe ich mit mir Gnade. Haben wir nicht immer? Ich gehe mal von mir aus, weiß nicht. Ja? Sind wir immer gnädig mit uns? Und vor allem mit den anderen. Da merken wir, wie viel Gnade durch den Heiligen Geist in uns groß geworden ist. Der Heilige Geist macht es real und groß. Wir warten, wenn diese Gnade Gottes in uns wirklich allen Raum hat, mit uns und mit anderen gnädig sein können. Wenn wir selbstgerecht sind, können wir das nicht. Aber wo die Gnade und die Herrlichkeit Gottes groß ist, da können wir auch mit anderen gnädig sein. Wo der Heilige Geist nicht diesen Raum hat, da steht unser Tun im Mittelpunkt. Da dreht sich alles um uns, wo der Geist Gottes, da dreht sich alles um die Herrlichkeit Gottes, was er getan hat. Ohne diese Gnade, die wir durch Jesus empfangen haben und hoffentlich die auch groß ist, kommen wir gar nicht zum Vater. Ist es richtig? Jesus ist der Weg zum Vater. Wenn wir nicht in dieser Gnade leben, wir kommen gar nicht beim Vater an. Was immer wir beten und singen und wie wir uns dabei auch gut fühlen mögen, aber wir sind gar nicht beim Vater. Wir sind irgendwo weit weg vom Vater. Es kommt nicht an. Weil wir nicht in der Gnade Jesu leben, sondern vielleicht in eigener Gerechtigkeit. Einige Beispiele dazu. Einer ist der Petrus. Der Petrus hat Jesus versprochen, dass er ihn nie verleugnen wird, dass er bereit ist, für ihn zu sterben. Der Petrus war auf sich und auf sein eigenes Tun und auf seine eigene Leistung fixiert. Nicht die Gnade Jesus. Und da ist, was soll man sagen, gegen die Wand gerannt, gescheitert wie auch immer. Und ich glaube, dorthin zu kommen, ganz wegzusehen von sich selber und ganz auf die Gnade Jesus zu vertrauen, ist sehr, sehr schwer. Ich gehe von mir aus. Wenn man immer wieder auf sich schaut, immer wieder auf die Umstände, immer wieder auf die eigene Leistung und auf das eigene Befinden schaut und auf das eigene Tun schaut und rausfällt aus der Gnade von Jesus. Ein anderes Beispiel ist der verlorene Sohn. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der zurückgekommen ist, und der ältere Sohn hat sich abgemüht viele Jahre. Er war immer in der Gemeinde, er war immer treu, er war immer da. Er hat immer seine Dienste gemacht, er hat immer seine Opfer gebracht, was auch immer, war immer da. Und jetzt kommt dieser jüngere Sohn zurück und er richtet und verurteilt ihn. Und er lebt letztendlich deswegen nicht aus der Gnade Jesu, sondern aus Selbstgerechtigkeit raus. Und er hat die Beziehung zum Vater nicht. Er hat sie nicht. Er lebt aus Selbstgerechtigkeit. Der Vater hat mehr Liebe für den verlorenen Sohn, für den Jüngeren, wie dieser Ältere nicht. Er ist Sohn Gottes. Er lebt im Reich Gottes. Aber er hat keine Gnade für die Schwachen. Er hat keine Gnade für die Versager. Das hat er nicht. Sondern für ihn zählt seine Leistung. Und das ist der Maß der Dinge. Und deswegen, wie gesagt, eigentlich ist er nicht beim Vater angekommen. Der Vater sucht ihn. So gnädig ist Gott, der Vater. Aber er weiß nicht, ob eine Beziehung wirklich zustande kommt zwischen den Zweien. Aber wir sehen hier, er beruft sich auf seine eigene Gerechtigkeit und er hat keine Gnade mit anderen Menschen. Wenn uns Gnade zuteil wird und die Gnade Gottes groß wird in uns, dann haben wir Gnade mit den anderen Menschen und Verständnis. Ein guter Maßstab für uns, wie groß, dass der Heilige Geist die Gnade und die Herrlichkeit Jesu in uns werden hat lassen können. Ich bin auch ein gutes Beispiel. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, aber damals, als der Krebs immer mehr zunahm und ich im Krankenhaus war, und ich habe mich geärgert über Gott, so wie Hiob, natürlich, gesagt, Herr, ich habe jeden Stein umgedreht bei mir. Was könnte sein, wo könnte ein Problem, irgendwas, jeden Stein umgedreht. Viele, viele Leute beten für mich. Die beten für mich. Jemand hat angerufen und gesagt, jeden Tag. Und ich, und bei mir wächst der Krebs immer mehr, rasant wächst er bei mir. Und ich habe dann noch den einen Mann gesehen, der geraucht hat und gesagt, der hat keinen Lungenkrebs, aber ich. Das ist vollkommene Selbstgerechtigkeit. Vollkommene Selbstgerechtigkeit und nicht aus Gnade gelebt. Ich habe, die haben gegeben und. Und der Herr hat mir seine Dornenkrone gezeigt. Da hatte ich nichts mehr zu maulen bei ihm, ja. Da hatte ich nichts mehr zu maulen. Aber das ist einfach zu sehen, der Geist Gottes macht Gnade Jesu groß. Das ist und die Herrlichkeit Jesu. Und wo das nicht ist, sind immer wir im Fokus, unser Tun, unser Beten und unser Machen. Aber Jesus kommt aus dem Fokus raus. Und wir kommen mit eigener Gerechtigkeit. Ich habe jeden Stein umgedreht. Wir haben gebetet treu jeden Tag. Und die Gnade Jesus kommt ins Hintertreffen. Und unser Tun kommt nach vorne und steht im Mittelpunkt. Der Geist Gottes macht die Werke oder die Herrlichkeit Gottes groß. Das ist sehr, sehr wichtig, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Jesu Gnade und Herrlichkeit macht der Heilige Geist groß. Das ist wichtig. Das ist entscheidend für eine Beziehung, die wir zu Gott haben. Und wie gesagt, da rutschen wir schnell aus der Gnade raus, kommen in Selbstgerechtigkeit oder in Selbstbezogenheit hinein und wir verlieren letztendlich die Beziehung zum Vater. Und wenn wir nicht im Namen Jesu oder in der Gnade kommen, wie gesagt, dann ist der Ofen schon aus oder die Tür zu oder der Weg versperrt zum Vater. Das ist so mein erster wichtiger Gedanke, wenn wir zum Gebet. Was können wir noch beten, wenn wir gar nicht beim Vater ankommen? In einen luftleeren oder einen Raum rein oder was auch immer. Aber nicht beim Vater zu sein, das ist das Problem. Der zweite Gedanke, der mir einfach groß geworden ist, der Geist Gottes tritt für uns ein. Er tritt für uns ein. Da heißt es 1. Korinther 2, Vers 10, uns hat Gott durch seinen Geist seine Geheimnisse enthüllt. Wir erkennen die Gnade und die Herrlichkeit Gottes. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Der Geist Gottes erforscht alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie wir nur wir selber unsere eigenen tiefen Gedanken kennen, so kennt der Heilige Geist alles, was der Vater, was im Willen des Vaters ist, wie es ihm geht, wie er empfindet über uns, was er für Pläne und Ziele hat. Der Geist Gottes weiß alles. Heißt es dann, die tiefste Geheimnisse Gottes. In Vers 12 heißt es, das lese ich auch noch ganz kurz. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wir können es erkennen durch den Heiligen Geist, was Gott uns, den Reichtum, den wir haben in Gott. wenn wir den Geist Gottes, wenn er keinen Raum hat, dann fühlen wir uns nicht sehr reich. Das ist so das eine, dass der Geist Gottes alles weiß. Nicht unbedingt wir. Der Geist Gottes weiß alles. Und ich habe noch eine Stelle im Römer, möchte ich auch noch lesen. Da heißt es, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Der Geist Gottes hilft uns in unseren Schwächen und Nöten. Das schreibt Paulus, der Apostel der Heidenwelt, der schon einiges drauf hatte, ja, in unseren Schwächen und Nöten. Wenn wir keine Schwäche haben, braucht der Heilige Geist uns nicht helfen. Oder? Braucht der Heilige Geist uns nicht helfen, wenn wir keine Schwächen haben? Können wir ja selber. Aber wo wir Schwächen und Nöte haben, schreibt Paulus, dann hilft uns der Heilige Geist. Das heißt, zu unseren Schwächen und Nöten zu stehen, ist ein Gutes. Zu unseren eigenen Schwächen zu stehen, ist ein Gutes. Hat der Geist Gottes Raum. Wenn ich das nicht erkenne und nicht zugebe, hat der Geist Gottes keinen Raum. Aber vielleicht eine gute Voraussetzung, mit dem Heiligen Geist zusammen zu arbeiten. Wer keine Schwächen hat, braucht den Heiligen Geist nicht. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Hört sich komisch an. Wenn ich so darüber nachdenke und so an mich denke, ich weiß doch, was ich will und brauche, oder? Ich weiß doch, was gehen soll. Mensch, ich habe doch genau die Vorstellung, was soll gehen und wie es laufen soll. Bin ich denn so blöd? In Anführungszeichen, ja. Ich weiß doch, wie es laufen muss. Wenn ich so gut weiß, kenne ich die tiefsten Gedanken Gottes. Der Heilige Geist kennt sie. Wir wissen doch oft, was laufen sollte und wie es laufen sollte. Und unsere Gebete dementsprechend auch, dass wir Gott, dem Vater, erklären, wie die Welt läuft und was falsch läuft und wie das Evangelium muss und wie er es oft Power, du bist doch Liebe und überhaupt und sowieso. Wir erklären ihm alles. Gerne. Wir erklären überhaupt gerne, weil wir müssen Bescheid über Politik, über alles, was läuft, wir wissen Bescheid. Wir haben immer eine Mega-Erklärung dann auch dazu. So wie es am Stammtisch auch ist, auch, aber sozusagen einfach hier. Und dann kommen unsere Gebete mit vielen Erklärungen über die Welt, über das Evangelium, über das, was falsch läuft und über seinen Willen und erklären. Und der Heilige Geist ist auf dem Abstellgleis. Er ist auf dem Abstellgleis. Wenn wir erklären, der Heilige Geist weiß alles. Er bietet für uns. Er tritt ein für uns. Und unsere Herausforderung ist es letztendlich, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Dass wir offen sind für das, was er uns an Impulsen weitergeben möchte. Dass wir es lernen, in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist zu leben und zusammenarbeiten. Das ist unsere Herausforderung. Wenn der Heilige Geist uns im Gebet vertritt, wenn er uns die Gnade Jesus groß macht, um in eine Fülle hineinzukommen, um wirklich mitten im Wirken des dreieinigen Gottes zu sein. Jesus ist so ein gutes Beispiel, wie er gearbeitet hat im Heiligen Geist. Er hatte kein Programm, wie er was tat. Wie hat Jesus geheilt? Jedes Mal anders. Jedes Mal anders. Er hatte kein Programm, kein eigenes. Er ist abhängig gewesen vom Heiligen Geist. Wie hat Jesus zum Zöllner auf dem Baum gesagt, heute muss ich bei dir. Er war einkehren. Er war in einer Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Er ließ sich vom Heiligen Geist in die Wüste führen. Mögen wir auch nicht gern, mögen wir gar nicht gern in die Wüste gehen. Brauchen wir nicht. Der Heilige Geist soll uns anders führen, in grüne Aue und ja, tolle Sachen. Aber Jesus war abhängig vom Heiligen Geist und nicht von seinem eigenen Wissen, von seinem eigenen Können, von seiner eigenen Autorität oder Kraft oder von seiner Willensstärke, was auch immer. Er war nicht auf das, was sein Leben und sein Dienst nicht gegründet, sondern nur auf das, was der Geist Gottes ihm gezeigt hat oder letztendlich, was der Heilige Geist ihm den Willen vom Vater gezeigt hat, was der Wille des Vaters ist. Der Heilige Geist erforscht es. Deswegen, wie gesagt, zwei Gedanken sind mir wichtig für Gebet und dass der Heilige Geist für uns betet. Der erste ist, er macht die Gnade und die Herrlichkeit Jesus groß. Da kommt Glaube, da kommt Zugang zum Vater. Wenn das nicht ist, ist kein Glaube und kein Zugang zum Vater. Da stehen wir vor verschlossener Tür draußen. Wenn unsere eigene Gerechtigkeit und unsere eigenen Dinge sind, die im Vordergrund stehen. Und der zweite Punkt ist einfach der Heilige Geist. Er tritt für uns ein. Er weiß alle Dinge vom Vater und er tritt für uns ein. Und unser Part ist es, sich auf ihn einzulassen, offen zu sein, mit ihm zu arbeiten, dass er Raum hat und nicht unsere Eigenwilligkeit. Der Heilige Geist setzt nicht sein Zähnehäufchen auf unseren Eigenwillen. Tut er nicht. Er bestätigt nicht unsere Eigenwilligkeit. Er bestätigt nicht uns mal unser Wollen, sondern er bestätigt das, wo der Vater den Willen, ja, seinen Willen bekommt. Er bestätigt das, wo die Gnade Jesu in uns wirksam wird. Das sind wichtige Schwerpunkte. Das ist ein Fundament für unseren Glauben. Jesus ist der Eckstein. Das ist ein Fundament. In dem müssen wir wachsen und lernen. Das ist nicht leicht für uns. Es ist gar nicht leicht für uns. Petrus rannte gegen die Wand. Und ich bin viele Jahre unterwegs und der Herr musste mir eine Dornenkrone zeigen. Weil ich in der Selbstgerechtigkeit war. Ich habe gesucht, wir haben gebetet. Aber es ist ein Fundament, wo wir lernen müssen, auf dem zu stehen. Die Herrlichkeit Jesu und dass der Geist Gottes für uns eintritt. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Wenn er Raum hat, haben wir Beziehung zum Vater. Es ist eine mega Herausforderung und eine Prüfung für uns, wo wir stehen. Und etwas, in dem wir unbedingt wachsen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Unbedingt. Amen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich war. Egal, Stimme hebt noch. Meine Frau macht fertig. Okay, habe ich noch. Ja, Amen.